Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Schweizer Radio DRS. Diese Bankdaten mussten übergeben werden, sagt das Bundesverwaltungsgericht, das die Beschwerde eines UBS-Kunden beurteilt hat. Der Spruch ist ermutigend für den Bundesrat, der heute über den Bankgeheimniskonflikt mit den USA berät. Um 13 Uhr, es kracht im Gebälk und bröckelt an den Fundamenten. Eine Kontroverse zum Zustand des Banken- und Finanzplatzes mit Hermes Gallarotti von der NZZ und WOTS Autor Jean Trepp. Und weitere Schlagzeilen. Der Kanton Luzern unterstützt ab sofort keine Obwaldner Kultur mehr. Eine Retourkutsche. Die Teuerung in der Schweiz ist weiterhin sehr tief, nur 0,2%. Und US-Außenministerin Clinton besucht Europa, heute kurz auch die Schweiz. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Thomas Fuchs.
Das Bundesverwaltungsgericht hat die Beschwerden eines UBS-Kunden beurteilt. Dieser hatte sich gegen die Herausgabe seiner Bankakten an die USA gewehrt. Das Bundesverwaltungsgericht hält nun fest, dass es sich bei den Fällen um Steuerbetrug handelte. Die Rekurse hat das Gericht aber als gegenstandslos abgeschrieben, weil die UBS die Akten bereits an die USA geliefert hat. Die UBS übergab die Daten auf Verfügung der eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Insgesamt hat die UBS 300 Kundendossiers an die US-Justiz geliefert. Gut ein Dutzend UBS-Kunden hatten zuvor beim Bundesverwaltungsgericht gegen die Herausgabe ihrer Bankakten rekurriert. Nach dem US-Senat will auch der Deutsche Bundestag Vertreter der UBS zum Thema Steuerhinterziehung befragen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters hat die Finanzkommission des deutschen Parlaments weiter Vertreter der Deutschen Bank, der Commerzbank und der Liechtensteiner LGT eingeladen. Anlass ist ein Gesetzesentwurf von Finanzminister Steinbrück. Dieser zielt gegen Staaten, die Steuerhinterziehung unterstützen. Der Staatsanwalt des Kantons Jura, Yves Maître, tritt zurück. Maître begründet seinen Entscheid mit einer Untersuchung, die die Aufsichtsbehörde gegen ihn eröffnet hat. Der Grund der Untersuchung ist nicht bekannt. Die jurassische Staatskanzlei hat am Morgen mitgeteilt, gegen rund 30 Kantonsangestellte sei eine Disziplinaruntersuchung eröffnet worden. Die Angestellten werden verdächtigt, während der Arbeitszeit im Internet pornografische Seiten heruntergeladen zu haben. Der Sprecher der jurassischen Regierung sagte dazu, leitende Chefbeamte oder Mitglieder der Regierung seien von der Untersuchung nicht betroffen. Der Kanton Luzern finanziert ab sofort keine Obwaldner Kultur mehr. Das Obwaldner Stimmvolk hatte vor einem Monat den Beitrag des Kantons an die Kulturlasten Luzerns abgelehnt. Ein Jahr hätte Obwalden verpflichtet, gegen 500.000 Franken an die Luzerner und Zürcher Kultureinrichtungen zu zahlen, also beispielsweise an das Kultur- und Kongresszentrum in Luzern oder an das Schauspielhaus Zürich. Die Obwaldner Zahlungen waren von der SVP bekämpft worden, weil damit einseitig elitäre Staatskultur gefördert werde. In Luzern liegen umgekehrt Obwaldner Unterstützungsbegehren, etwa für das Talmuseum Engelberg oder die Theatergesellschaft Sarnen. Jetzt ist es konkret. Die Gewissensprüfung für den Zivildienst wird abgeschafft. Der Bundesrat setzt auf den 1. April die sogenannte Tatbeweislösung in Kraft. Er weist dabei darauf hin, dass auch mit der neuen Regelung keine freie Wahl zwischen Militär und Zivildienst bestehe. Aber anstelle der bisherigen Gewissensprüfung genügen nun eine schriftliche Erklärung, dass Gewissensgründe vorliegen und eben der Tatbeweis. Das heißt, der zu leistende Zivildienst dauert anderthalbmal so lange wie der verweigerte Militärdienst. Die Teuerung in der Schweiz ist weiterhin sehr tief. Sie stieg im Februar gegenüber dem Januar um 0,2%. Ebenfalls 0,2% beträgt die Jahresteuerung. Im letzten Sommer lag die Teuerung noch über 3%. Die amerikanische Außenministerin Hillary Clinton besucht zum ersten Mal seit ihrem Amtsantritt Europa. Unter anderem sprach Clinton vor dem EU-Parlament. Sie rief Europa auf, im Kampf gegen die Wirtschaftskrise und den Terrorismus eng mit den USA zusammenzuarbeiten. Am Abend reist Clinton nach Genf. Dort trifft sie Bundesrätin Micheline Calmiret und spricht mit dem russischen Außenminister Lavrov. Südkoreanische Fluggesellschaften meiden vorläufig den Luftraum des kommunistischen Nachbarn Nordkorea. Die Flüge werden über Japan umgeleitet. Nordkorea hatte mitgeteilt, dass die Sicherheit ziviler Flugzeuge aus Südkorea nicht mehr garantiert werden könne. Im Extremfall würden sie sogar abgeschossen. Zugleich warf das kommunistische Regime seinem südlichen Nachbar und den USA vor, mit einer gemeinsam geplanten Militärübung einen Atomkrieg zu provozieren. Zum Sportski bei der Männer-Weltcup-Abfahrt in Kvietfil führt der Kanadier Manuel Osborn vor dem Österreicher Michael Walchhofer und dem Norweger Axel Svindal. Bester Schweizer ist Didier Küsch, der zurzeit auf Rang 14 liegt. Didier Defago ist 15.
Die Schweiz ist unter Zugzwang im ganzen Konflikt mit den USA in Sachen Steuerflucht und Bankgeheimnis. Und es ist davon auszugehen, dass der Bundesrat heute einen Zug tut. Anschauungsunterricht gäbe es in nächster Nähe. Wir zeigen, wie sich das Fürstentum Liechtenstein in vergleichbare Situation aus der Affäre gezogen hat. Und wir diskutieren im Tagesgespräch über den Allgemeinzustand des Finanzplatzes Schweiz in diesen besonderen Zeiten. Und weiter: Ungarn haben sich zu Boomzeiten günstig in Schweizer Franken verschuldet, jetzt wird's teuer. SBB-Cargo-Arbeiter haben vor genau einem Jahr in Bellinzona ihren Streik beschlossen und ein Stück Tessiner Geschichte geschrieben. Und die Lions aus Zürich waren vor Monatsfrist im siebenten Hockeyhimmel. Seit gestern sind sie für ihre Verhältnisse im Sussol. Jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 4.364 Punkten, minus 0,6%. Der Euro wird zu einem Franken 46,40 gehandelt und der Dollar zu einem Franken 15,54. Das Wetter: im Norden schneit es, unterhalb von 500 Metern fällt gebietsweise auch Schneeregen. Nur wenig Schnee gibt es in Graubünden und im Wallis. Im Süden ist es stark bewölkt, zwischendurch zeigt sich aber auch die Sonne etwas. Die Temperaturen erreichen im Norden rund 3 und im Süden 10 Grad. Am Samstag fällt im Osten noch Schnee, sonst wird es allmählich freundlich. Am Sonntag ist es in den Bergen teils sonnig, im Flachland wechselnd bewölkt, gegen Abend kommt Regen auf. Im Süden scheint mit starkem Nordwind am Wochenende meistens die Sonne. Die Höchstwerte erreichen im Norden 8 und im Süden 15 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. Straßenzustand: die Straßen sind in der ganzen Schweiz nass. Im Norden liegt oberhalb von 500 bis 700 Metern verbreitet Schnee auf den Fahrbahnen. In den Alpen herrschen winterliche Straßenverhältnisse. Region Zürich Zentralschweiz: die Hauptstraße zwischen Hirzel und Sihlbrugg ist weiterhin in beiden Richtungen gesperrt. Und Region Bern: die Hauptstraße zwischen Liss und Biel ist nach einem Unfall in beiden Richtungen gesperrt. Eine Umleitung ist signalisiert.
Viel Druck und viele Erwartungen lasten auf dem Bundesrat, wenn er heute über die Zukunft des Bankgeheimnisses berät. Zumindest in einem Punkt kann er aufatmen. Das Bundesverwaltungsgericht hat im Zusammenhang mit der Herausgabe von UBS-Kundendaten an die Amerikaner nämlich ein Urteil gefällt. Zwar hat das Gericht nur einen Fall beurteilt, aber es kam zum Schluss, es handelt sich dabei um Steuerbetrug. Die USA haben also ein Recht auf diese Daten. Das Urteil hat Signalwirkung. Alexander Sauter.
Zur Erinnerung: die USA hatten im letzten Jahr die Herausgabe von UBS-Kundendaten verlangt, weil sie Steuerbetrug vermuteten. Die eidgenössische Steuerverwaltung prüfte dann diese Fälle und kam im Oktober teilweise zum Schluss, dass es sich um Steuerbetrug handle, dass die Daten also im Amtshilfeverfahren an die Amerikaner herausgegeben werden können. Denn das Bankgeheimnis schützt zwar Steuerhinterziehung, nicht aber Steuerbetrug. Gegen die Herausgabe ihrer Daten an die US-Behörden rekurrierten 12 UBS-Kunden vor dem Bundesverwaltungsgericht. Aber bevor das Gericht ein Urteil fällen konnte, entschied die Finanzmarktaufsicht FINMA Mitte Februar in einer Hauruck-Übung, die Daten von gut 300 UBS-Kunden seien an die USA weiterzuleiten. Man wartete das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts also nicht ab. Ungeachtet dessen haben nun heute die Richter in einem Fall entschieden. Es ging dabei um einen US-Bürger, der seine Gelder von der UBS im Steuerparadies Britische Jungferninseln verwalten ließ. Das Urteil der Richter: Es handle sich um Steuerbetrug. Die USA haben also ein Recht auf diese Daten. Die eidgenössische Steuerverwaltung dürfte die Akten an die USA herausgeben. Da die Daten aber bereits von der FINMA an die USA weitergeleitet worden sind, wird das Verfahren wegen Gegenstandslosigkeit abgeschrieben. Gleich vorgehen wird man auch bei den anderen noch hängigen Fällen. Gleichzeitig gab das Gericht der Hoffnung Ausdruck, dass künftig wieder rechtsstaatliche Verfahren durchgeführt werden können. Die FINMA also nicht mehr unter Umgehung des Gerichts selbstständig die Herausgabe von Kundendaten anordnen wird. Für den Bundesrat dürfte das Urteil eine Erleichterung sein, denn hätte das Bundesverwaltungsgericht auf Steuerhinterziehung und nicht auf Steuerbetrug entschieden, wäre die Landesregierung in arge Bedrängnis geraten. Dürfen doch bei Steuerhinterziehung keine Daten ans Ausland geliefert werden. Mit dem heutigen Tag sind aber noch lange nicht alle Rechtsstreitigkeiten rund um den Deal der UBS mit den US-Steuerbehörden vom Tisch. Denn ob die Herausgabe der Daten durch die FINMA in Ordnung war, dazu schweigt sich das Urteil aus. Einzelne UBS-Kunden haben gegen die FINMA und die UBS geklagt, die Anzeigen sind bei der Bundesanwaltschaft hängig.
Alexander Sauter. Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts ändert nichts daran, dass die Schweiz irgendetwas tun muss in Sachen Steuerflucht und Bankgeheimnis, den USA irgendwie entgegenkommen sollte. Darin ist man sich weiterum einig. Aber wie und was? Um diese Frage drehen sich heute die Beratungen im Bundesrat. Die Antwort könnte im wörtlichen Sinn ganz nahe liegen, gleich jenseits des Rheins. Liechtenstein war in jüngerer Vergangenheit in absolut vergleichbarer Lage, als Steueroase von den USA in die Enge getrieben. Das Fürstentum hat sein Problem mit den USA gelöst. Was war der Weg, fragte ich Franco Battel.
Liechtenstein hat mit den USA im Dezember nach langem Hin und Her übrigens ein Abkommen unterzeichnet. Und dieses Abkommen hat es in sich, denn wenn ein konkreter Verdacht vorliegt, dass jemand, der in den USA wohnt, in Liechtenstein Geld versteckt und dieses nicht versteuert, dann muss Liechtenstein in Zukunft sein Bankgeheimnis lüften. Ganz gleich, ob es sich nun um Steuerbetrug oder um die mildere Variante, um die Steuerhinterziehung handelt. Man hat übrigens gehört, dass die USA diese Verhandlungen mit Liechtenstein hart und ohne Kompromisse geführt haben. Spielräume habe es nicht gegeben. Wenn Bundesrätin Wittmer-Schlumpf angeregt hat, in Zukunft zusätzlich noch zwischen grober und weniger grober Steuerhinterziehung zu unterscheiden, dann muss man, wenn man auf Liechtenstein schaut, eher skeptisch sein, ob die USA solche Feinheiten oder solche Wortakrobatik akzeptieren.
Und hat man jetzt Ruhe in Vaduz dank diesem Abkommen?
Indem Liechtenstein den USA gegenüber nicht mehr zwischen Steuerbetrug und Steuerhinterziehung unterscheidet, hat es sein Bankgeheimnis aufgeweicht. Liechtenstein hat dafür aber auch etwas bekommen, nämlich Rechtssicherheit.
Franco Battel, lässt sich sagen, ob dieses klare Abkommen dem Finanzplatz in Anführungszeichen geschadet hat, ist sehr viel Geld abgezogen worden.
Es ist noch zu früh, um das zu sagen. Eben das Abkommen wurde erst im vergangenen Dezember abgeschlossen. Die Banken haben seither noch nicht über den Geschäftsgang informiert. Man muss aber auch sehen, dass eben Liechtenstein auch etwas erhalten hat. Das Bankgeschäft ist nämlich mit den USA jetzt wieder auf einer soliden, auf einer geregelten Basis. Es herrschen wieder Vertrauen und Verlässlichkeit. Und das ist fürs Geschäft natürlich auch ein Vorteil. Die Schweizer Banken hingegen, vor allem die UBS, stehen ja weiter unter massivem US-amerikanischem Druck. Was da noch kommen wird, ist unklar. Das ist hingegen ein Handicap.
Die Einigung mit den USA ist ein Modell, an dem andere auch Interesse zeigen, allen voran die Europäische Union. Und da ist dann Liechtenstein wohl wieder in der vergleichbar unbequemen Situation wie die Schweiz.
Also grundsätzlich muss man vielleicht zuerst einmal sagen, dass die Lage der Schweiz und Liechtensteins ja nicht ganz identisch ist. Liechtenstein ist ja anders als die Schweiz Mitglied des EWR, des Europäischen Wirtschaftsraums. Die Schweiz hat dafür bilaterale Verträge, vor allem auch Doppelbesteuerungsabkommen mit sehr vielen europäischen Staaten. Trotz dieser, ich sag mal, politischen oder juristischen Unterschiede kann man sagen, die EU fordert von Liechtenstein genau das Gleiche, was Liechtenstein den USA gegenüber zugestanden hat. Und es ist damit zu rechnen, dass die EU-Staaten, wenn sie denn geschlossen auftreten, auch gegenüber der Schweiz diese Forderung stellen, nämlich, wenn ihr Schweizer den USA gegenüber das Bankgeheimnis lockert, dann wollen wir das auch. In dieser Beziehung sitzen Liechtenstein und die Schweiz im genau gleichen Boot.
In den Jahren des Wirtschaftsbooms hat sich der Schweizer Franken in Osteuropa zur attraktivsten Währung für Hypotheken und Kredite entwickelt. Wegen des günstigen Wechselkurses und der tiefen Zinsen haben sich viele statt in ihrer Landeswährung in Franken verschuldet, vor allem in Polen und in Ungarn. Jetzt aber hat die Finanzkrise die Ära der günstigen Kredite abrupt beendet, die Ostwährungen sacken ab, immer mehr Kreditnehmer geraten in ernsthafte Zahlungsschwierigkeiten. Osteuropa-Korrespondent Marc Lehmann hat in Budapest ein Opfer des Schweizer Frankens getroffen.
Vor 2 Jahren war die Welt von Peter Juhas in Ordnung. Nach der Hochzeit entschloss er sich zusammen mit seiner Frau zum Hausbau in einem hübschen Budapester Vorort. Um das Vorhaben zu finanzieren, nahmen die Eheleute eine Hypothek in Schweizer Franken auf. Ein lohnendes Geschäft.
These mortgages denominated in Swiss francs were yielding for the people.
Peter Juhas entschied sich für den Frankenkredit, weil er mit viel niedrigen Zinsen verbunden war als ein Kredit in der Landeswährung Forint und weil der Forintkurs zum Franken äußerst günstig stand. Juhas befand sich in guter Gesellschaft, so wie er nahmen Hunderttausende ihren Kredit in Franken auf. 60% aller Haushaltskredite in Ungarn sind in Franken ausgestellt. Logisch, sagt Laszlo Török von der Budapester Tochter der österreichischen Raiffeisenbank. Die Menschen hätten rasch gemerkt, dass Frankenkredite schlicht die günstigsten gewesen seien.
Why Swiss franc became so popular in Hungary? Because it was the cheapest available loan.
Nun aber hat sich das Blatt dramatisch gewendet. Im Zuge der Finanzkrise ist die ungarische Währung um fast die Hälfte eingebrochen. Die Rückzahlungsraten haben sich quasi über Nacht massiv verteuert. Parallel dazu sind auch die Zinsen angestiegen. Das sei schmerzhaft, sagt Laszlo Török.
An average household who has debt in foreign currency now has to pay 20, 30, even 50% higher. And of course this stretches the possibilities of the households.
Die Schuldenlast für den Durchschnittshaushalt sei um bis zu 50% schwerer geworden. Das wirke sich natürlich aufs Budget und die Lebensqualität aus. Auch Peter Juhas, der sich für sein Haus in Franken verschuldet hat, spürt die Mehrbelastung. Anhand einer Computerdarstellung erläutert er die Entwicklung seiner Hypothek.
The problem started here actually in October and you see the last couple of months. That it just started to increase.
Das Problem habe sich ab Oktober verschärft und in den letzten Monaten seien die Raten konstant gestiegen. Doch er wolle nicht verschweigen, dass er bis zu diesem Zeitpunkt von den guten Konditionen der Frankenhypothek profitiert habe. Wirklich dramatisch ist die Lage für diejenigen, die im falschen Moment eingestiegen sind, als der Forint auf dem Höhepunkt war. Wer jetzt Schulden hat und wegen der Krise noch mit dem Verlust seines Arbeitsplatzes konfrontiert ist, gerät in ernste Schwierigkeiten. Der Staat will solchen Härtefällen deshalb mit Vorschusszahlungen über die Runden helfen. Doch weshalb ist es so weit gekommen? Haben die Banken das Risiko von Fremdwährungskrediten unterschätzt, den Kunden falsche Sicherheiten vorgegaukelt? Laszlo Török von der Raiffeisenbank wehrt ab. Nein, die Banken seien mit der gebotenen Vorsicht zu Werke gegangen.
I think banks use the rational amount of cautiousness.
Es seien halt alle in Hochstimmung gewesen, ergänzte Wirtschaftsanalytiker Laszlo Akar. Klar, dass sich die Banken das gute Geschäft nicht entgehen lassen wollten.
There was a nice market possibility. So everybody was happy with this practice. It is a free country, there is a free movement of capital.
Ungarn sei ein marktwirtschaftliches Land mit freiem Kapitalverkehr. Da sei es nur logisch, dass Fremdwährungskredite im Angebot seien. Biete eine Bank sowas nicht an, würde es halt die andere tun. Daran sei nichts falsch.
It was a part of the system, so I cannot blame them very much.
Immerhin habe die Wirtschaft vor Beginn der Finanzkrise von Frankenkrediten profitiert. Ohne sie hätte es wohl kaum eine so rege Bautätigkeit und so hohen Konsum gegeben. Damit haben sich aber auch die Schulden gegenüber der Schweiz erhöht. Für die ungarischen Kreditnehmer heißt es im Moment, den Gürtel enger zu schnallen und zu hoffen, dass der Forint-Kurs bald wieder steigt. Sonst, sagte Frankengeschädigter Peter Juhas, müsse man halt ans Eingemachte. Er würde zuerst das Auto seiner Frau verkaufen, dann seines.
I would probably sell my wife's car, then I would probably sell my own car.
Und am Schluss müsse man halt noch das Familiensilber verscherbeln. Aber an sowas will er jetzt noch nicht denken.
Everything is actually somehow financeable, but I don't want to see those days.
Trittbrettfahren verboten, findet der Kanton Luzern. Wer nicht bezahlt, soll nicht profitieren können. Konkret geht es um Gelder für Kultur. Das Stimmvolk des Nachbarkantons Obwalden hatte Anfang Februar einen Beitrag an die Luzerner Kulturhäuser abgelehnt. Nun rächt sich der Kanton Luzern, er finanziert seinerseits keine Kulturveranstaltungen im Kanton Obwalden mehr. Mirja Meisner zum Zentralschweizer Zwist um Geld und Kultur.
Das Klima zwischen den Kantonen Luzern und Obwalden verschärft sich. Dass Obwalden sich geweigert hat, dem interkantonalen Kulturlastenausgleich beizutreten, habe Luzern sehr enttäuscht. 450.000 Franken hätte Obwalden an die Kulturhäuser zahlen sollen, beispielsweise ans Kultur- und Kongresszentrum Luzern oder das Luzerner Theater. Dass Obwalden nicht mitmacht, verlange nach einer Reaktion, sagt der Leiter der Luzerner Kulturförderung, Daniel Huber.
Es ist Zeit, auch ein Zeichen zu setzen, um daran zu erinnern und das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass es für eine Zusammenarbeit immer ein Nehmen und Geben braucht.
Im Abstimmungskampf hätten die Gegner des Kulturlastenausgleichs, vor allem aus Kreisen der SVP, betont, statt auswärtiger, sogenannt elitärer Kultur, solle man das einheimische Schaffen fördern, also Dorftheater, Jodelchöre und lokale Ausstellungen. Jetzt sei der Tatbeweis möglich, meint man in Luzern.
Es soll jenen Kräften im Kanton Obwalden Gelegenheit geben, die gesagt haben, wir wollen kein Geld nach Luzern schicken für unsere bezogenen Kulturangebote da, sondern wir wollen das Geld im Kanton Obwalden selber einsetzen. Dann aber ist konsequenzweise nicht mehr nötig, dass man nach Luzern Gesuche schickt.
5 Kulturveranstaltungen, welche auf insgesamt rund 20.000 Franken aus Luzern gehofft haben, müssen nun verzichten. Darunter ist auch das große Volkskulturfest Obwald in Giswil. In Obwalden hat man mit einer solchen Reaktion aus Luzern nicht gerechnet, sagt der Bildungs- und Kulturdirektor Hans Hofer.
Ich bin schon etwas überrascht über den Entscheid, allerdings habe ich ein gewisses Verständnis über die Reaktion des Kantons Luzern. Aber ich bedauere es außerordentlich, dass durch diesen Entscheid Künstler, Kunstschaffende im Kanton Luzern und im Kanton Obwalden betroffen sind.
Obwalden hat sich schon mit seiner aggressiven Steuerstrategie, welche gezielt Reiche aus anderen Kantonen anlocken will, nicht nur Freunde geschaffen. Dennoch sei die vielbeschworene Solidarität zwischen den Zentralschweizer Kantonen nicht am Ende.
Aber wir werden sicher im Gespräch mit den anderen Kantonen, aber auch innerhalb des Kantons, nach Möglichkeiten suchen, wie wir unseren Beitrag leisten können.
Ob das allerdings problemlos möglich sein wird, darf bezweifelt werden. Denn seit über 10 Jahren schon ringen die Kantone erfolglos um den Kulturlastenausgleich. Beteiligt sind neben Luzern auch Zürich, Schwyz und Zug.
Genau vor einem Jahr versammelten sich die Arbeiter in den SBB-Werkstätten von Bellinzona. SBB Cargo wollte Stellen abbauen, die Arbeiter beschlossen zu streiken. Einen Monat lang hielten sie die Werkstätten besetzt, unterstützt durch eine beispiellose Solidaritätswelle im ganzen Kanton Tessin. Am Ende zog SBB Cargo den Abbauplan zurück, Massnahmen wurden ausgehandelt, mit denen das Werk Bellinzona wieder fit gemacht werden soll für den Markt. Der Streik von Bellinzona ist Teil der Tessiner Geschichte geworden, als Rebellion gegen die Herren im Norden. Unser Tessin-Korrespondent Alexander Grass hat darüber mit dem Historiker Orazio Martinetti gesprochen.
Orazio Martinetti hat in Basel Geschichte studiert. Er hat ein Buch geschrieben über das Verhältnis des Tessins zur Eidgenossenschaft. Er arbeitet jetzt beim Kultursender Rete Due. Martinetti sagt heute, beim Streik in Bellinzona sei es nicht um Betriebswirtschaft gegangen, der Streik sei ein Kulturkampf gewesen.
Loro arrivano coi loro piani di sviluppo, dicono qui, mettiamo là, tagliamo qui, aggiungiamo, ma non è questo, è un problema culturale.
Die Manager seien gekommen, sie hätten ihre Restrukturierungspläne vorgelegt. Hier der Personalabbau bei den Lokomotiven, dort die Privatisierung bei den Güterwagen. Doch das Problem sei kein technisches gewesen, sondern ein kulturelles.
Perché un'officina non è solo lavoro, è anche...
Die Officine bedeuteten nicht nur Arbeitsplätze, sondern auch Kultur, menschliche Beziehungen, die Geschichte von Familien, deren Männer seit Generationen bei der Bahn arbeiteten. Erst die ehemaligen Regiebetriebe des Bundes hätten das Tessin aus der Armut geführt. Streiks gab es immer wieder in der Schweiz. Was aber vor einem Jahr stattfand im Tessin, das war eine beispiellose Solidarisierung vom Bischof bis zur Kantonsregierung bis zum Kommunisten.
È la conseguenza logica di uno sviluppo che innerva questo.
Martinetti meint, der Streik in Bellinzona sei logische Konsequenz einer jahrhundertelangen Geschichte des Kantons gewesen, mit einer langen Reihe von Irritationen, Polemiken und Protesten, die das Tessin mit der Eidgenossenschaft verbänden. Die Officine und die Gotthardbahn seien die Wiege der Gewerkschaftsbewegung in Tessin. Hier entstanden Freizeitvereine, Zeitungen, Parteien. Das Industriewerk sei das industrielle Herz von Bellinzona, der Abbau also ein versuchter Stich in dieses Herz. Das Tessin ist heute geprägt von Unruhe und Befürchtungen. Die Arbeitslosenquote liegt weit über dem nationalen Durchschnitt. In keiner Region in der Schweiz ist das verfügbare Einkommen der Haushalte so tief wie im Tessin. Eine Zeit lang habe man gehofft, dass das Tessin eine wichtige Brücke werden könne zwischen Norden und Süden. Das sei nur zum Teil eingetreten, sagt Martinetti. Dafür sei das Tessin zum Transitkorridor geworden, profitiert hätten die Zentren im Norden und im Süden.
Queste gallerie che cosa fanno? In fondo raccorciano il territorio ticinese.
Die neuen Basistunnels verkürzten die Reisezeiten, ließen das Tessin kleiner werden, brächten es quasi zum Verschwinden politisch. Früher, als die Züge langsam gefahren seien, sei Bellinzona logischer Standort gewesen für den Unterhalt von Lokomotiven und Waggons. Jetzt aber mit der Beschleunigung, mit der Öffnung der Grenzen, sei das anders. Das Tessin mit seinen 320.000 Einwohnern rage wie ein Keil in die Lombardei mit ihren 10 Millionen Einwohnern. Die Grenzen seien offener denn je, die Grenzgänger aus Italien seien nicht mehr nur Handlanger, sondern immer häufiger hochqualifizierte Angestellte. Bern, fordert Martinetti jetzt, solle dem Tessin keine Sonderbehandlung angedeihen lassen. Bern solle das Tessin nicht bevorteilen. Aber Bern müsse verstehen, wie das Tessin in Sachen Öffnung zu Europa zum größten Neinsagerkanton der Schweiz werden konnte.
Un manager dovrebbe frequentare, secondo me, un paio di corsi di storia.
Ein Manager, wünscht sich Martinetti, müsse Geschichtskurse belegen. Es scheine banal zu sein. Wer hierher komme und verstehe, welche Rolle die Eisenbahn habe im Tessin, was die Region in den letzten 10 Jahren bewegt habe, der werde akzeptiert. Das Problem sei eben nicht ein technisches, sondern ein kulturelles, ein historisches.
Der Zürcher Eishockey-Club ZSC Lions hat die Playoff-Viertelfinalserie gegen Fribourg-Gotteron verloren. In nur 4 Spielen, sang- und klanglos, ohne einen einzigen Sieg. Im Januar noch hatten die Zürcher die Champions Hockey League gewonnen, den Meistertitel des europäischen Clubhockeys. In den Schweizer Playoffs wurden sie nun mit ihren eigenen Waffen geschlagen, meint Sportredaktorin Barbara Kolpi.
Mit Biss, mit Selbstvertrauen und mit dem Glauben, das unmöglich Scheinende möglich machen zu können, hatten die ZSC Lions den europäischen Titel geholt. Im Final als krasse Außenseiter das russische Team aus Magnitogorsk bezwungen. In den Playoffs waren es die Freiburger, die als krasse Außenseiter mit absolutem Siegeswillen auftraten. Obwohl sie während der Saison kein einziges Spiel gegen die Zürcher gewonnen hatten, glaubten sie daran, das unmöglich Scheinende möglich machen zu können. Die Rollen waren in den Playoffs umgekehrt, wie ZSC-Sportchef Edgar Salis analysiert.
Ich glaube, wir haben jetzt in dem Viertelfinal die Rollen ein bisschen von Magnitogorsk und Fribourg hat die Rolle vom ZSC und hat die Rolle jetzt in den Playoffs so gut gespielt wie wir in der Champions League. Und ja, das ist jetzt eigentlich die Schlussfolgerung, dass wir rausgefallen sind. Oder?
Die Außenseiterrolle hatten die ZSC Lions in der Champions Hockey League hervorragend gespielt. Mit der Favoritenrolle kamen sie nicht zurecht. Seit dem europäischen Titelgewinn fanden die ZSC Lions nie mehr zu ihrer Form. In den restlichen Meisterschaftsspielen nicht und nun eben auch in den Playoffs nicht. Trainer Sean Simpson nimmt die Verantwortung auf sich.
Die Story ist, wir waren nicht die gleiche Mannschaft nach dem Champions League Sieg. Und ich bin verantwortlich für das, weil ich bin der Chefcoach. Und wir haben ein hohes Niveau erreicht. Das war ein großer, grander Erfolg. Aber ich war nicht in der Lage, die Mannschaft zurückzubringen auf dieses Niveau. Und das ist, warum wir sind Birnal aus. Und das ist, wie es ist.
Wie genau er die ZSC Lions hätte in Form bringen können, wird in den nächsten Tagen und Wochen analysiert. Was bleibt, ist einmal mehr die Erkenntnis, wichtige Eishockeyspiele kann man nur mit Biss, Selbstvertrauen und dem absoluten Siegeswillen gewinnen. Diese Mittel setzten die ZSC Lions mit Erfolg in der Champions Hockey League ein und Freiburg nun eben mit Erfolg in den Playoffs.
Barbara Kolpi.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.